Tagen euch eine Möglichkeit vorgestellt, wo wir als Christen in der Stadt und Vineyard mit dabei im Rahmen der Evangelischen Allianz, wo wir Menschen in der Stadt denen begegnen und denen was vom Evangelium, vom Reich Gottes weitergeben. Es geht um eine Zeitungsaktion, da sage ich später nochmal was. Ich habe jetzt hier die Zeitung, die da verteilt wird, auch an 180.000 Haushalte in Dresden. Die 6 Paletten mit den Zeitungen sind schon hier in Dresden. Und wir suchen Menschen, die eine innere Freiheit haben und die das gerne tun und die mit hinausgehen und diese Zeitungen nach einem festgelegten Laufplan, ist alles schon gemacht worden von einem tollen Bruder in der Evangelischen Allianz, einfach den Menschen in der Stadt, in ihren Haushalten sozusagen in die Briefkästen tun. Und dafür braucht es Menschen, die das auf dem Herzen haben und die das gerne tun. Und ich habe mir gesagt, was kann ich tun, was kann ich heute Morgen reden, dass das nicht für uns eine Last ist, dass das nicht was ist, was wir sagen, ach, das auch jetzt noch und im Sommer und im August und was sollte es denn jemand in die Zeitung, in den Briefkasten legen? Und ich habe mir gesagt, ich will, dass wir eine Herzensentscheidung machen. Und zwar vom Wort Gottes her, von dem, was wir hören, was Gott wichtig ist und was er gerne mit uns und was er gerne in der Stadt tun möchte. Und ich bete, dass meine Predigt uns da dahin führt, dass wir wirklich vom Herzen her wissen, um was es geht und da freiwillig eine Entscheidung treffen und sagen, ja, da mache ich mit. Und schon im Voraus, wenn einer sagt, nee, das kann ich jetzt nicht sehen für mich, ich bin nicht böse, Gott ist auch nicht böse, du bist geliebt, wie du immer geliebt bist. Aber bevor ich hier einsteige, wollte ich einfach fragen, nachdem wir ja im Sommer sind und Urlaubszeit ist, wer war denn von euch schon im Urlaub? Wer hat seinen Urlaub schon so richtig genossen? Okay, wer hat seinen Urlaub noch vor sich? Auch gut, weil dann könnt ihr gleich das nochmal mitnehmen und ausprobieren, was ich euch jetzt auch zum Thema Urlaub noch kurz sage. Wie war der Urlaub? Von einigen weiß ich, wie der Urlaub war. Es war nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja? Gemischt, ja, okay. Wer hat schon mal einen Urlaub gehabt, der genau so war, wie er sich das vorgestellt und gewünscht hat? Okay. Na, das war aber jetzt diesmal nicht so. Okay? Also man ist da nicht vor Überraschungen gefeilt und mich freut es, wenn es Leute gibt, die wirklich sagen, Urlaub, das war eine ganz tolle Geschichte. Und ich habe mich gefragt, ob Gott auch Urlaub macht. Und wenn ja, wo macht er am liebsten Urlaub? In Israel? Okay. Gut. Jetzt könnte ich natürlich fragen, warum und wieso, und dann ist es sein Vaterland und ist er geboren. Was meint ihr? Macht Gott Urlaub? Nein? Okay, einen kurzen Satz, kurze Begründung. Okay, also wir hätten ein Problem, wenn wir beten würden und er wäre gerade im Urlaub. Es ist... Gott macht immer Urlaub, okay. Okay, also der Hüter Israel schläft noch schlummer nicht. Das ist ein Psalm, den ich mir rausgesucht habe und wollte euch einen Urlaubspsalm sozusagen geben. Und auf dem Weg hierher sagt meine Frau, das ist kein Urlaubspsalm. Das ist, da war die Israeliten waren umgeben von Feinden. Und du kannst dir nicht davon ausgehen, dass wenn die Leute im Urlaub sind, umgeben von Feinden sind. Also irgendwo Ding, aber das mit dem Schlummern und schläft nicht, das finde ich einen guten Satz. Das hat mich auch aufgebaut, dass Gott nicht schläft und nicht schlummert, sondern dass er immer da ist. Mir fiel dann einfach noch ein, wo es heißt, Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch. Also Jesus verlässt uns nicht, ob wir im Urlaub sind oder ob wir zu Hause sind, bei der Arbeit oder wo auch immer. Und das ist eine gute Nachricht. Und ich lade alle die ein, die noch in Urlaub gehen, ganz bewusst in ihren Urlaubsvorbereitungen. Und wenn sie unterwegs sind, sich einfach vorstellen, Jesus fährt mit. dann werden einige sagen, okay, was heißt es denn mit für meine Pläne, die ich da habe und was kann ich dann nicht machen von dem, wo ich einfach mal sagen wollte, ah, ich lasse mich einfach mal hängen und jetzt geht's mal richtig los, keine Regeln, keine Gesetze, nichts, ich kann zumindest das, was ich entscheiden kann, machen, dann machen wir einfach mal los. Also Gott ist immer bei uns und ich möchte euch ein bisschen was jetzt in dieser Zeit mitgeben, was ist es denn für ein Gott? Warum ist ihm das wichtig, dass er alle Tage bei uns ist? Und er schläft wirklich nicht, und er behütet. Und ich habe eine Liste aufgelistet mal für mich, was in diesem Psalm 121, ich glaube, ich lese den. Auch wenn er jetzt sozusagen, aber weil der Christian das schon einbringt, den lese ich euch jetzt wirklich vor. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Also das ist ein Hilfeschrei. Also von daher, aber das, was dann kommt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Das ist beim Urlaub oft richtig. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Also in diesem Psalm kommen, ich habe mal aufgeschrieben, was macht einfach alles Gott? Gott hilft. Er lässt meinen Fuß nicht wanken. Er behütet mich, wird viermal gesagt. Und er schläft noch, schlummert nicht. Und als ich den so gelesen habe, dachte ich mir, das ist ja so eine Arbeitsbeschreibung von einem Sicherheitsdienst oder Security Service. Die dürfen nicht schlafen, die müssen wach sein, die behüten, die schauen, dass nichts passiert und so. Aber wir haben einen Sicherheitsservice, wir haben einen Security Service in Gott, wenn wir unterwegs sind. Ohne dass wir was dafür bezahlen müssen, sondern er ist einfach mit uns. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Und lade einfach die ein, die im Urlaub sind oder auch zu Hause sind, zu sagen, ja, Gott ist immer bei mir. Und das hat was zu tun mit dem Wesen oder mit der Art Gottes. Es wird in vielen Bereichen in der Bibel, auch im Neuen Testament, ich mache das gleich, von einem Miteinander geredet wie in der Familie. Da gibt es einen Vater und da gibt es ein Kind, da gibt es Jugendliche, junge Männer, junge Frauen und da gibt's Kinder. Und ich lese den aus dem 1. Johannes 2, Vers 12, glaube ich, ist bis 13, lese ich mal vor, was dort der Johannes sagt über die Kinder, also wer sind Kinder, was haben die von Gott erlebt oder erfahren, wie geht es den jungen Männern und wie geht es den Vätern oder Müttern. Jetzt ist es was, wo einer sagt, ja, was kann ich da sagen oder wie geht es? Es gibt im Leben eines Christen auch Entwicklungsstufen, Wachstumsstufen, Reifestufen, wie auch immer man das nennen mag, von Kind über Jünglinge, also Jugendliche und dann gibt's die Söhne und die Töchter und dann gibt's den Vater. Und bitte nehmt es jetzt nicht als eine Aufforderung, irgendwas zu machen oder zu tun oder als irgendeine Bewertung in dem Sinne, dass man sagt, ja, du bist noch ein Kind oder dies oder jenes, sondern ihr selber entscheidet in eurem Herzen und anhand der Beschreibung, die der Johannes hier gibt, wo ihr euch in etwa befindet oder vielleicht auch sagt, da möchte ich mich befinden. Also im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel heißt es, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, bitte denkt auch junge Frauen mit dazu, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, komm nochmal, also der hat jetzt nicht sortiert, sortiert habe ich, sage ich euch nachher noch. Ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also in diesen zwei Versen werden zweimal die Kinder, zweimal die Väter und zweimal die jungen Männer angesprochen. Und da wird gesagt, was das Charakteristikum eines Kindes ist, von dem, was er von Gott her erkennt, von den jungen Männern und von den Vätern. Bei den Kindern steht, sie haben erkannt, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Und um seines Namens willen. Und sie haben den Vater erkannt. Also Kinder im Glauben, im Geiste sind die, die sagen, ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch war und ich habe in Jesus Errettung gefunden und mein Leben gehört dem Herrn Jesus. Um Jesu Willen, nicht um meinen Willen, sondern um Jesu Willen. Das ist eines der Charakteristikum von Kindern. Und das zweite ist, sie haben den Vater erkannt. Das heißt, sie wissen, dass sie eine Identität haben in Gott, dass sie zur Familie Gottes gehören und dass sie den Vater im Himmel erkannt haben als jemand, der für sie ist. Also das erste, Sündenvergebung ist etwas, dass ich eine neue Identität bekomme. Ich bin ein Sohn, ich bin ein Kind Gottes und mein Vater ist der Vater im Himmel, so wie wir beim Vater unser beten. Das ist ein Charakteristikum von einem Kind im Reifealter, vom Glauben her eines Kindes. Die jungen Männer steht hier. Sie haben den Bösen überwunden. Das steht zweimal in dieser Aufstellung. Können wir von uns sagen, wir haben den Bösen überwunden. Es heißt hier, sie sind stark. Und es heißt hier, in ihnen bleibt das Wort Gottes. Also sie kennen das Wort Gottes und das Wort Gottes bleibt in ihnen. Und wenn das Wort Gottes in ihnen bleibt, dann ist das Ergebnis, dass sie Vertrauen haben. Dass sie Vertrauen in Gott haben. Und das ist das einzige Kriterium, wo der Heilige Geist uns nach Johannes 16 überführt von Sünde, weil sie nicht glauben, weil sie nicht in Jesus vertrauen. Das ist die Ursünde. Das ist das, was uns von Gott trennt und dass unser ganzes Leben in Christus dahin geht, dass wir immer mehr glauben. Wir werden durch den Glauben leben. Also, und es wird hier zweimal gesagt, dass sie haben das Böse überwunden. Sie kennen das Böse und sie haben das Böse überwunden. Und ich habe nochmal eine Konkordanz angeschaut, wo ich Söhne eingegeben hatte im Alten Testament. Wenn man sieht, die Leute, die in den Krieg gezogen sind von Israeliten, steht immer die Söhne Israels. Nicht die Kinder Israels, nicht die Väter Israels, sondern die Söhne sind in den Krieg gezogen. Und ich habe mich vorhin gefreut, es ist jemand hier, der diese Botschaft sogar auf seinem T-Shirt hat hier. Wie heißt es? Kämpfernatur. Alles klar, okay. Ja, also kennen wir das? Kennen wir das? Kennen wir das Böse? Haben wir das Böse überwunden? Sind wir stark? Im Alten Testament werden wir oft aufgefordert, die Israeliten zum Beispiel von Gott immer wieder aufgefordert, sei stark. Also Josua wird aufgefordert, sei stark. Und es bleibt das Wort Gottes in uns. Kennen wir das Wort Gottes? Bleibt dieses Wort in uns? Und dieses Wort bleibt nur in uns, wenn wir das empfangen. Es hat was mit unserem Herz zu tun. Es gibt im Gleichnis von Jesus, wo er den Zustand unseres Herzens anschaut, wie das Wort Gottes sozusagen in das Herz kommt. Und da gibt's Leute, die das schnell hören und dass das überhaupt nicht eindringt. Das sind die Saat, das Wort Gottes, was auf den Weg fällt, wo die Vögel gleich kommen und es wegbringen. Das heißt, es kann nicht eindringen in unser Herz. Und der Zustand, der sozusagen am besten ist, ist der, wo das Wort Gottes in unser Herz fällt, wo wir das empfangen und wo es Wurzeln bekommen kann und wo es Frucht bringen kann. Also wir entscheiden selber, was das Wort Gottes und wie wir mit dem Wort Gottes umgehen und was das Wort Gottes in uns tun darf. Ich möchte mich jetzt im Weiteren konzentrieren auf die Söhne und Töchter. Also ich schaue jetzt nicht weiter die Kinder an und schaue jetzt auch nicht die Väter an. Weil bei den Vätern heißt es, das habe ich jetzt vergessen, sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Das war die Aussage, die jetzt zweimal vorgekommen ist. Das heißt, die Väter im Glauben wissen, dass es einen Vater gibt, der alles in der Hand hat, der die Welt geschaffen hat und der die Welt auch erhalten kann. Und der ist mein Vater. Also da ist sozusagen, die haben so ein festes Fundament, dass nichts mehr dran rütteln kann. Die Väter haben den erkannt, der schon immer war und immer sein wird. Also ich hätte mich gefreut, wenn ich so einen Vater gehabt hätte, von dem ich wissen würde, sagen, den kann nichts sozusagen erschüttern, weder gute Tage noch schlechte Tage, und wenn alles schief läuft, er weiß, wir sind in Gottes Hand. Aber ich will jetzt nochmal schwerpunktmäßig rein, was ist das Spezielle jetzt von Söhnen und Töchtern? In der natürlichen Familie ist es so, die Kinder, die werden in eine Familie hineingeboren und leben einfach fröhlich, die genießen die Freiheit, die haben noch kein Bewusstsein, dass irgendwas schief geht und so. Vater und Mutter sind die Instanzen, wo sie sagen, wenn die da sind, dann ist alles gut. Dann wachsen die raus, und ich rede zweitens bei Jugendlichen oder bei Kindern, die sozusagen in den Erwachsenenalter kommen, also in unserem Staat wird mit 18 sozusagen als Erwachsener wird er anerkannt, mündig. Und damit geschehen also zwei Dinge, wenn man sozusagen dieses Alter erreicht hat. Und das sind immer geistliche Dinge mit. Sie übernehmen Verantwortung. Und zwar Verantwortung für sich selber. Sie treffen für sich selber Entscheidungen. Welche Schule gehe ich? Mache ich in der Ausbildung? Welchen Beruf ergreife ich? Und will ich alleine bleiben oder Familie gründen und so weiter? Das ist das, was in dem Alter entschieden wird. Das heißt, die Söhne übernehmen Verantwortung. Wenn wir jetzt Familien nehmen, die in den frühen Jahrhunderten gelebt haben, da war es fast immer so, dass die Söhne sozusagen in das Erbe des Vaters gegangen sind, also die Landwirtschaft übernommen haben, die Berufe übernommen haben, war der Vater Schuster, ist der Sohn auch Schuster geworden und so. Das hilft uns an der Stelle, das besser zu verstehen, um was es da geht. Die Söhne, die nehmen Verantwortung. Und zwar für sich selber, für die Familie, und wenn sie da gründen. Und das Zweite, was wichtig ist, die Söhne erben. Sie kommen an einem bestimmten Alter, wo sie erben, also wenn jetzt jemand zum Beispiel die Firma eines Vaters übernimmt, dann ist es, was der Vater erworben hat, das übernimmt er und kann sozusagen weiter damit arbeiten. Das heißt mal im Galater 4, Vers 6 und 7, weil ihr nun Söhne seid, also geistlich heißt es, wenn ihr Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Also die Söhne, die kennen auch den Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern du bist Sohn. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also die Söhne erben, die wissen, dass sie erben, und sie stellen sich hinein in dieses Erbe. Und die Kennzeichen des Sohnes hier heißt, sie haben den Geist Gottes in ihren Herzen, sie wissen, dass sie einen Vater haben, den sprechen sie mit Abba an, also Vater, Abba ist die hebräische Ausdruck für Vater, und sie sind Erben, das wissen sie. Wenn wir das... Die Frage ist, wann ist es, dass sie das Erbe übernehmen, und wann übernehmen sie diese Verantwortung? Das ist ein bestimmter Status, den sie haben, also auch im Geistlichen, ein Wachstum. Römer 8 heißt es zum Beispiel in Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Charakteristikum: alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind. Also sind nicht nur Söhne, sondern die sind, denkt es immer mit, also auch Töchter. Kennzeichen durch den Geist Gottes geleitet werden. Und wir wissen, das ist eine ganz aktive Entscheidung. Heiliger Geist, ich will mich von dir führen und leiten lassen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in mir lebst, dass du in mir wohnst und dass ich aus dir heraus leben kann. Wir schauen Jesus mal kurz an, wie Jesus gesandt worden ist vom Vater und was er dazu sagt. Jesus sagt in Johannes 13, das ist die Stelle, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, wo dann auch letzte Abendmahl gefeiert wird. Das sind 2-3 Stunden, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also es war eine Zeit, wo Jesus den Jüngern nochmal das Wichtigste mitgegeben hat, was in seinem Herzen ist. Und da sagt nämlich Jesus, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, also dass er alle Macht hatte. Und dass er vom Vater ausgegangen ist, also er wusste, woher er kommt und wo er hinging. Das sind die, sozusagen, die Klammern des Lebens Jesus. Und in dem wusste er, dass er alle Macht hat. Und was macht er dann? Im nächsten Vers heißt, und er zog sein Gewand aus, nahm einen Schurz und er diente und wusch den Jüngern die Füße. Also, man kann dienen. In der Demut Jesu, wenn man weiß, woher man kommt, wohin man geht und dass ich alles zum Leben zur Verfügung habe, was ich brauche. Dass ich mir das nicht erkaufen muss durch Leistung bei Gott, wie auch immer. Also Jesus hatte die Vollmacht und die Macht, es zu tun. Er wusste, woher er kommt, also seinen Ursprung. Und er wusste, wohin er geht, sein Ziel. Er wusste seine Sendung und seinen Auftrag. Und aus diesem Wissen heraus kommt Dienerschaft. Wir schauen nochmal die Art und Weise an, wie Jesus dann seine Jünger sendet. Matthäus 28 heißt es, Jesus sprach, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist genau das, was er von sich selber wusste. Das hat er weitergegeben. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, und das Versprechen, ich bin bei euch alle Tage. Also das tut sich immer wieder wiederholen. Er hat Vollmacht, der Auftrag ist, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie. Und die Zusage, ich bin immer bei euch. Wie schaut es heute aus? Apostelgeschichte 1, Vers 4, das ist da, bevor Jesus seine Jünger verlassen hat. Jesus sagt, als er mit ihnen zusammen war, gebot er. Er hat ihnen befohlen, zu warten, nicht zu gehen, von Jerusalem nicht wegzugehen. Auf was zu warten? Bis die Verheißung des Vaters, die Jesus ihnen versprochen hatte, gekommen war. Nämlich das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Er hat gesagt, geht nicht, ohne dass ihr mit dem Geist erfüllt wird. Und in Vers 8 ist die Begründung, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt es dann in Samaria und wo auch immer. Und ich habe mir hingeschrieben, und wir werden Zeugen sein in Dresden. Also Jesus sagt, für den Dienst, für dieses, das, wo ich euch sende, wo ihr als Söhne und Töchter sozusagen leben wollt, das könnt ihr nicht aus eigener Kraft machen. Vergesst es. Jesus selbst hat er auch bei seiner Taufe, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat, ist er mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und wenn man das Wesen und Natur Gottes versteht und wie die ganze Bibel aufgebaut hat, weiß man, dass das nicht ohne Heiligen Geist geht. Weil der Heilige Geist in uns lebt und dass er diese Dinge in uns tun kann. Wie geht es Jesus dabei, wenn er schaut auf uns Christen, wie das Reich Gottes ausgebreitet wird, weil Gott will ja, dass die Liebe, die wir empfangen haben, auch weitergeht. Gott kann in Dresden nichts tun, habe ich mir aufgeschrieben, es sei denn, er findet Söhne und Töchter, die Verantwortung übernehmen und ihre Sendung leben. Selbst nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Es gibt 2 Stellen, die mich immer wieder erschrecken, wenn ich in der Bibel das lese. Eine Stelle ist im Alten Testament Und es sind beide im Alten Testament, also in der Geschichte des Alten Testaments und in den Psalmen. In Hesekiel 22, da heißt es, und das hört bitte auf dem Hintergrund, dass Gott in Dresden nichts tun kann, es sei denn, er findet Menschen, die das für ihn tun. Freiwillig. In der Kraft des Geistes. Da heißt es in Hesekiel, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir der die Mauer zumauert und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Und jetzt das Erschreckende, aber ich fand keinen. Der nächste Satz heißt, da schüttete ich meinen Zorn über sie aus. Gott sucht Menschen, die seinen Auftrag freiwillig in der Kraft des Geistes tun. Sonst kann er das nicht tun. Psalm 78, dann bin ich so in etwa zu Ende. Dieser Psalm erzählt von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er erzählt davon, was Gott alles für Wunder getan hat, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er sie versorgt hat mit Manna, wie er alles ihnen gegeben hat und auch in der Geschichte Israels, und dass es immer wieder Zeiten gab, wo das Volk Gottes störrisch war, wo er das nicht gemacht hat, wo er das, was er tun wollte, nicht machen konnte. Und da heißt es in Psalm 78, Vers 41, sie versuchten Gott immer wieder, also nicht einmal, sondern sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israels. Das ist die Übersetzung aus der Schlachter. Wenn man das in der englischen, der King James Version sieht, dann heißt es, sie versuchten Gott und limitierten damit Gott in dem, was er vorhatte. Das heißt, es gibt von Gott her die Möglichkeit, dass er sagt, ich kann Dinge nicht tun, auch nicht in Dresden tun, weil ich keinen finde, der das tut. Ich habe alles bereitet, dass dies geschieht. Und ich habe nochmal nachgeschaut, weil dieses Kümmern, ich benutze dieses Wort nicht und es ist auch irgendwo schwammig, aber ich habe dann beim Duden recherchiert in Ding und da gibt es die Herkunft aus dem Mittelalter, da heißt es im Deutschen schwächen und schädigen. Das heißt, Gott sagt an der Stelle, sie versuchten dich immer wieder und schädigten mich in meinen Absichten und schwächten mich, weil ich Dinge tun will, die ich nur tun kann, wenn das Volk sozusagen freiwillig mit mir geht. Und ihr kennt die Situationen in der Wüste, wo die Leute wieder in die Sklaverei nach Ägypten zurück wollten, an die Fleischtöpfe, und dann sind es letztendlich 40 Jahre geworden, bevor die über den Jordan gegangen sind, das heißt innerlich reif und gewachsen waren, und ist eine ganze Generation gestorben, auf die dieser Vers zutrifft. Sie versuchten Gott immer wieder und limitierten ihn. Da ist eine ganze Generation gestorben, bis sie dann über den Jordan gegangen sind und das Land eingenommen haben. Da kommen die Söhne und die Töchter wieder ins Spiel. Es geht nicht, dass Dresden das Evangelium hört und Gott erkennt, wenn wir uns als Söhne und Töchter verstehen, dies tun und dies ausführen. Wir verkündigen. Und das heißt hier in Markus 16, wo da auch die Sendung ist, wo Jesus eben sagt, und die gehen, die Söhne und die Töchter, die das Evangelium verkünden, denen werden die Zeichen folgen, dass sie Dämonen austreiben, dass sie Kranke heilen, dass sie in anderen Sprachen sprechen, dass sie Schlangen anrühren werden und es wird ähnlich und. Das heißt, das Evangelium weiterzugeben, können wir nicht aus eigener Kraft tun. Und ich möchte an der Stelle euch einladen und sagen, in dem, was ich euch jetzt einfach von Gott her weitergegeben habe. Auch für mich immer wieder erschreckend zu erkennen, Gott tut nichts, es sei denn, er hat Menschen in Dresden, seine Kinder, seine Söhne und Töchter, die Verantwortung übernehmen und die sich senden lassen. Also das Kennzeichen von Söhnen und Töchtern ist, Verantwortung übernehmen für sich selber, für ihre Familien, für die Gemeinde und für die Stadt, in der sie wohnen. Und sich senden lassen. Weil ohne Sendung geht es nicht. Wenn Gott nicht senden kann, dann geht es nicht. Und versteht es jetzt nicht im Hintergrund von dieser Zeitungsgeschichte, sondern das ist was Grundsätzliches. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und ich hatte das auf dem Herzen, euch einfach zu fragen. Wer heute sagt, also ich verstehe mich immer noch so wie ein Kind und bin schon lange Christ und so und möchte jetzt einfach diesen Schritt weiter. Und ich glaube, dass das wirklich eine Entscheidung ist, zu sagen, ich bin jetzt so lange Christ und ich bin gereift und bin gewachsen. Ich möchte meine Verantwortung als Sohn und Tochter wahrnehmen. Für mein eigenes Leben, in der Gemeinde und in der Stadt, in der ich lebe. Und lasst mich senden. Und die Sendung ist ganz einfach. Lasst euch erfüllen, lasst euch mit Kraft erfüllen. Ihr müsst nicht gehen, ohne dass ihr Kraft habt. Weil ihr braucht diese Kraft, um das Böse zu erkennen, das Böse zu überwinden, stark zu sein. Und diese Innewohnung des Heiligen Geistes wird euch in alle Wahrheit führen, in dem Wort Gottes, was ihr braucht, damit ihr wachsen könnt. Meine Frage jetzt an der Stelle ist, wenn jemand das gehört hat, in seinem Herzen gehört hat, nicht in seinem Verstand, sagt, jetzt muss ich wieder, für die rede ich nicht. Das ist auch nicht die richtige Art und Weise, sozusagen zu hören, sondern zu hören heißt, hier gibt es eine Chance, dass ich weiter wachsen kann. Jesus will was. Ich habe eine Chance, Jesus für seine Liebe zu antworten. Und ich frage das, was du in deinem Herzen hörst. Ich lade die ein, da will ich beten, wer sagt, ich will Verantwortung übernehmen. Als Sohn Gottes. Als Tochter Gottes. Für mich, für die Gemeinde und in der Stadt, in der ich lebe. Wenn jemand in der Stadt lebt, also in Dresden lebt, ich lebe 20 Jahre in Dresden, und ich muss mich auch immer wieder durchentscheiden. Wenn einer sagt, ja, ich bin jetzt nur da, um zu studieren, oder ich bin in der Übergangsphase hier oder so, dann lebst du auch im Glauben in der Übergangsphase. Sondern du musst für dich sagen können, ich lebe jetzt hier in der Stadt und ich adoptiere diese Stadt vor Gott. Das heißt, es ist meine Stadt. Und wenn das nur 2 Jahre sind, aber wenn du das nicht machst, dann lebst du 2 Jahre in der Durchgangsphase und dann sagst du, wenn ich jetzt da und da bin, wenn ich mich für meinen Beruf entschieden habe und dahin gehe, dann. Gott sagt aber hier und heute. Und wenn du nur 2 Wochen hier bist und diese Aktion, oder es gibt eine Aktion, wo die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu zu den Menschen geht, dann kannst du mitgehen, weil du bist gesandt als Bürger dieser Stadt, wenn du dich eingeschrieben hast. Also, ich habe 2 Schritte vor. Einmal zu sagen, wenn jemand sagt, ich will mein Kind sein, weiterentwickeln, in ein Sohn sein und Tochter sein, wie ich das gesagt habe, der Vollmacht hat, der Verantwortung übernimmt und sich senden lassen will. Das ist das eine. Und das andere ist, ich will dann gerne beten, dass die sagen, ich will das, dass sie die Möglichkeit haben, sozusagen mit Kraft erfüllt zu werden, dass sie das, wofür sie sich entscheiden haben, nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern aus der Kraft Gottes, die er jedem zur Verfügung stellt, der ihn kennt. So bitte ich einfach, dass die jetzt die Ersten, die sagen, ich will jetzt meine Reifung, mein Erkennen Gottes als Kind ergänzen, neu hineingehen in das Sohnsein und Tochtersein. Die bitte ich einfach, dass sie aufstehen. Ich will dann für euch beten. Jetzt. Gott, einige haben entschieden, sitzen zu bleiben, aber er antwortet auf das, was in eurem Herzen ist, ja? Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich bete jetzt einfach ein Gebet, ein persönliches Gebet. Und wer sagt, das ist auch mein Gebet, der sagt am Schluss einfach Amen. Für sich oder laut oder wie auch immer. Ist das okay? Haben wir so?
Also für mich wäre jetzt einfach die Frage, rufst du jetzt wirklich die Leute, die sagen, das treffen für mich vielleicht als Christi mal die Entscheidung, oder ist es eine Einladung generell für Leute, die sagen, ich habe schon in der früheren Zeit so eine Entscheidung getroffen, wenn ich sage, wirklich so weit.
Okay. Ein wichtiger Hinweis, in der Bibel ist es immer so, dass ich einmal eine Entscheidung treffe und die dann immer wieder treffen kann. Also das heißt zum Beispiel auch, fahret fort, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Das ist ein fortlaufender Prozess. Das kann ich immer wieder, weil das immer wieder vertieft wird oder tiefer geht mit mehr Erkenntnis, mit mehr Glauben, mit mehr Wachstum. Also dann formuliere ich das so, wie der Christian gesagt hat, das gilt für die, die das erste Mal das sagen wollen, aber die auch sagen wollen, ich habe das irgendwann schon mal gehört und habe das wieder aus irgendwelchen Gründen aus den Augen verloren oder aus den Herzen verloren. Ich will mich jetzt wieder sozusagen für Gott da an diesem Platz hinstellen, wo ich dies lebe, was ich jetzt heute gehört habe. Die sind dann gemeint. Okay? Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz vor 2000 Jahren alles für uns getan hast, dass du uns neues Leben gegeben hast und dass du auch, wie wir an dich sehen, Verantwortung übernommen hast für die Verlorenheit der Welt und dass du dich hast senden lassen vom Vater in diese Welt und dass du deine Sendung vollendet hast. Und dafür sind wir dir unendlich dankbar, weil diese Sendung, diese Erfüllung deiner Sendung, Kreuz und Auferstehung für uns Leben bedeutet, für die, die wir glauben. Wir danken dir, dass wir dich erkannt haben, dass wir dich, Vater, erkannt haben. Und wir wollen heute sagen, an dieser Stelle, wir wollen weitergehen. Wir wollen uns als Söhne und Töchter vor dir positionieren. Und wir wissen, dass es heißt, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir eintreten in das Erbe, was du für uns hast. Erbe heißt, dass wir das Reich, was du aufgerichtet hast, dass du es uns anvertraust, dass wir das weitergeben, dass wir das verkündigen und dass dein Reich gebaut wird durch viele Menschen, die dazukommen. Und dafür nehmen wir Verantwortung für uns selber, für unsere Familie. Wir nehmen Verantwortung für unsere Gemeinde, in die du uns hineingestellt hast. Wir glauben, dass das kein Zufall ist, dass wir hier zusammen sind. Und wir glauben auch, dass es kein Zufall ist, dass wir hier in Dresden sind. Und wir sagen dir, dass Dresden unsere Stadt ist. Ich sage dir, dass Dresden meine Stadt ist. Und dass ich sie auf mein Herz genommen habe. Und ich habe dir gesagt, Jesus, dass du mir alles sagen kannst und wir tun heißen kannst, alles, was mit Dresden und deinem Reich zu tun hat. Und darin stehe ich und ich bete, dass viele jetzt mit einstimmen in dieses Gebet und sagen, Dresden ist meine Stadt. Und Jesus, wir lassen uns senden. Senden nicht aus eigener Kraft, sondern senden in deiner Kraft. Und wenn jetzt jemand da ist und sagt, also ich weiß gar nicht, wie das geht oder so. Die Bibel ist an der Stelle sehr eindeutig. Die sagt, wartet, bis ihr Kraft empfangen habt. Und diese Kraft haben die Jünger an Pfingsten empfangen, wo der Heilige Geist das erste Mal gekommen ist. Und jeder, der den Heiligen Geist bittet, dass er kommt und ihn erfüllt, wie wenn man trinkt, Wasser trinkt, wie das in Johannes 7 gesagt wird, für die bitte ich jetzt, dass sie diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen, damit sie aus der Kraft Gottes, aus der Innenwohnung des Geistes beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns von Jesus gegeben worden bist, dass seine Sendung auf dieser Erde voran weitergeht. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht alleine. Es ist besser für euch, dass ich den Geist euch sende, weil der Geist euch erinnert, er lehrt euch und er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und er ist auch alle Tage bei uns. Heiliger Geist, wir glauben das und wir sagen dir, dass wir Hunger haben nach dir, dass wir Durst haben nach dir und dass wir bekennen, dass wir dieses Christsein, dieses Leben in dir nicht aus eigener Kraft leben können, aber auch nicht wollen. Und du hast gesagt, wir sollen warten, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Und Heiliger Geist, wir empfangen dich jetzt im Glauben und bitten dich, dass du kommst, die Kraft aus der Höhe. Und dass du in uns wohnst und uns ausrüstest und führst und leitest in all das, wozu Jesus dich beauftragt hat, zu tun, den Dienst zu tun an uns und in uns. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen.